Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Dr. Dominik Benner von der Platform Group. Freut mich, dass du da bist. Ja, stell dich vielleicht gerne kurz in ein, zwei Sätzen vor. Ist auf jeden Fall eine Podcast-Folge, auf die Moritz und ich uns schon sehr lange freuen. Deswegen bin ich gespannt, was wir jetzt hier in den nächsten 45 Minuten in einer Stunde sozusagen besprechen werden.
Ja, mache ich gerne. Dominik Benner, mein Name, 41 Jahre alt. Und ich komme eigentlich aus einem alten Familienunternehmen. Das heißt, meine Familie hat mal vor über 140 Jahren mit Schuhhandel und Modehandel begonnen. Und als mein Vater dann im Jahr 2012 überraschend verstarb, habe ich das Unternehmen übernommen und habe damals auch strategisch komplett eine Änderung gemacht. Das heißt, heute machen wir nur noch E-Commerce und E-Commerce-Plattformen und die Software dafür. Und das ist heute unser Geschäftsmodell. Ansonsten habe ich drei Kinder, wohne in Wiesbaden und ja, bin beruflich doch relativ stark eingespannt, weil aus diesem kleinen Unternehmen, womit wir mal gestartet sind, ist schon ein mittelständischer Konzern geworden, der ganz gut auch vorankommt.
Ist, glaube ich, eine sehr besondere Geschichte, die wir heute ein bisschen einfangen dürfen, weil wir sind, oder ich bin auf jeden Fall ein bisschen der Meinung, in dieser LinkedIn-E-Commerce-neuen-D2C-Brands-Welt ist die Plattform Group vielleicht gar nicht so präsent, wie sie es vielleicht auf jeden Fall verdient hätte. Du hast es gerade schon gesagt, was sie ungefähr macht. Kannst du das Ganze vielleicht noch mit ein paar Zahlen versehen? Also die Zahlen sind ja öffentlich zugänglich, aber das ist ja schon wirklich sehr, sehr beeindruckend, was ihr da aus Wiesbaden heraus aufgebaut habt.
Ja, aber wir sind ein kleiner Player. Also wir machen dieses Jahr ungefähr eine halbe Milliarde Umsatz, sind immer profitabel, machen auch ganz gute Margen. Wir machen so zwischen 5% und 7% Marge mit unserem Geschäft und damit, glaube ich, mehr als die meisten in dieser Branche. Dass wir gar nicht so sehr präsent sind, finde ich eigentlich ganz gut, weil wir nicht in dieser klassischen Berliner Bubble sind, die immer gesagt haben, wir müssen schnell groß, Marktanteil, internationale Expansion und immer neue Series A, B, C machen. Das war nie unsere Gedankenwelt. Wir sind eigentlich ein sehr, sehr konservatives Familienunternehmen, was sich eben auf Software und Plattformen fokussiert hat. Und wir tun ganz nüchtern hier wirklich unser Business nach oben skalieren, Schritt für Schritt. Und es interessiert ehrlich gesagt gar nicht, ob irgendwelche Player das so oder so machen. Wir gehen auch zu den meisten Tech-Konferenzen, gehe ich gar nicht, sondern tue ganz nüchtern eigentlich nur unseren strategischen Pfad weiterverfolgen, den wir völlig losgelöst von den meisten Trendthemen. AI ist gerade so ein tolles Trendthema, ich kann das langsam nicht mehr hören, muss ich zugeben. Ja, diesen Pfad gehen wir dann Schritt für Schritt.
Also alles sehr zielstrebig geplant und dann das sozusagen auch abarbeiten mit einer gewissen Disziplin dahinter.
Ja, wir haben einfach eine Strategie aufgesetzt und die tun wir ganz konsequent verfolgen. Ne? Also klar kommen da immer Börsenanalysten an sagen oder Banken sagen, Mensch, Sie müssen eine Equity Story mehr auf AI branden oder vor ein paar Jahren war es ein anderes Thema. Ne? Am besten vor 5 Jahren soll es 3D-Druck sein. Das interessiert uns alles überhaupt nicht. Ja, wir wissen wirklich ganz nüchtern und sagen, nein, wir wollen überhaupt nicht mit AI-Branding hier starten, weil 90% aller AI-Firmen sind, wenn dann, Formeln in Excel. Das muss man sich auch mal vor Augen halten. AI nutzen wir ganz normal in unserem Business, tun wir ganz normal in die Prozesse implementieren, sei es im Customer Support, sei es in der SEO-Texterstellung etc. Das läuft richtig gut, aber deswegen tun wir doch keine Equity-Story danach bauen. Uns interessiert nicht, ob die Equity-Story gerade fancy ist oder nicht. In 20 Jahren müssen unsere Aktionäre und meine Kinder sagen, das war ein vernünftiges Business, was hier nach und nach entstanden ist in kleinen Stücken und dass das ein guter Erfolg ist.
Ja, finde ich einen guten, sehr guten Ansatz. Wir sprechen da im zweiten Teil auch noch ein bisschen länger drüber, wie das genau bei der Platform Group genau auch irgendwie vielleicht von 22 zu 23 auch funktioniert hat. Sind ja schon sehr beeindruckende Zahlen, die ihr aktuell macht. Also der Aktienkurs ist auf Allzeithoch so gesehen. Also die Entwicklung jetzt über das letzte halbe Jahr war ja schon sehr positiv. Wenn wir aber vielleicht das ganze Thema mal ganz von Anfang anfangen, weil die Geschichte hinter der Platform Group ist ja schon sehr besonders. Also in der Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich mich ein bisschen länger auf jeden Fall mit dir und der ganzen Familiengeschichte beschäftigt. Und das ist ja schon einzigartig, wo ich mich freuen würde, wenn wir das einfach einmal so ein bisschen chronologisch durchgehen mit den wichtigsten Meilensteinen.
Ich hoffe, das ist nicht zu langweilig.
Nein, da kann ich sagen, da haben wir schon andere Sachen gehört. Aber wie wichtig war es damals so vielleicht als Einstieg für dich selber, dass du sozusagen nach St. Gallen gegangen bist, um da zu studieren?
Also das ist eine sehr persönliche Frage, aber ich war damals 19 Jahre alt, hatte ein Wirtschaftsabitur gemacht und hatte schon den Wunsch, erstens weiter weg von zu Hause zu sein, also im Ausland zu studieren. Ich habe mich damals noch zu wie sagt man, zu unerfahren in Englisch gefühlt. Also natürlich kann ich Englisch, wie ihr es könnt, aber ich hatte damals das Gefühl, mein Englisch in Sachen Business ist noch nicht gut genug, um das auch zu studieren.
Um auch
heute würde ich das anders sehen. Ja. Heute würde ich sagen, klar kann ich das.
Aber das waren auch genau meine Gedanken, warum ich dann
19,
auch Deutsch studiert habe.
Ja. Genau, war ich noch ein bisschen ängstlicher. Am Ende war das Studium lustigerweise überwiegend in Englisch gewesen. Und, aber ich fand das ganz toll, weil das war ein Studium Generale, also nicht so ein klassisches BWL-Studium, wie das hier in Mannheim oder in Köln ist, sondern es war wirklich ein Studium Generale. Ich habe mich viel mit Geschichte, Soziologie, Psychologie beschäftigt und da habe ich unglaublich viel mitgenommen. Und das macht auch ein Studium für mich aus, ne? Dass man eben nicht Fachidiot für eine Richtung wird, sondern wie auch in England das völlig üblich ist, dass man einen sehr breiten Ansatz erstmal fährt und sich dann später erst zum Beispiel im Doktor dann spezialisiert auf ein Kerngebiet. Bei mir war es dann im Doktorbereich das Thema M&A bei Familienunternehmen, bei Corporates. Und im Nachhinein hat das ganz gut gepasst.
Ja. Ja. Du hast deinen Doktor gemacht nach dem Master, weil du meintest, das habe ich zumindest in dem Podcast gehört, mit 24 zu arbeiten. Hast du dich noch nicht bereit gefühlt oder mit 24 sollte man noch nicht arbeiten? Jetzt sitze ich dir mit 24 quasi gerade gegenüber. Wir haben die eigene Agentur. Wie wichtig war das dann für dich sozusagen, den nächsten Schritt doch noch zu machen und jetzt den Doktorstatus zu haben?
Also ich glaube, Doktorstatus spielt keine Rolle oder keine große Rolle. In Österreich ist es ein bisschen anders, aber in Deutschland eher weniger. Ich habe damals andersrum gedacht. Ich habe damals gar nicht gedacht, dass ich direkt Unternehmer werde, sondern ich wollte im Konzern nach oben kommen, Vorstand werden. Und da ist es schon so, wenn du in einen größeren Corporate reingehst, in einen Konzern, ich bin damals bei Wilfinger eingestiegen, es könnte aber auch Henkel oder eine Bank sein oder was auch immer, du musst schon eine gewisse Seniorität haben. Ja, wer mit 24 im Konzern startet, wird eben tendenziell nicht unbedingt so ernst genommen. Und ein paar mehr Jahre Erfahrung schadet nicht und Doktortitel schadet im Konzern auch nicht.
Ja.
Und deswegen war meine Perspektive, ich wollte damals wirklich ganz normal im Corporate Karriere machen und wollte irgendwann einen großen Konzern leiten.
Du bist dann ja auch so gesehen eigentlich direkt von der Uni oder sozusagen nach St. Gallen dann zur Juvi gegangen. Was war das für dich vielleicht für eine Entscheidung? Wieso hast du dich genau dafür entschieden? Weil irgendwie nebenbei lief ja auch immer noch Konsequenz zu sagen, die Familien, das Familienunternehmen nebenbei weiter. Es wird ja noch Touchpoints gegeben haben. Wieso hast du dich sozusagen dann damals so dafür entschieden, dann erstmal da reinzugehen?
Vor allen Dingen, weil das ja auch gar nicht so klang, als wenn das in den Plänen irgendwie vorgesehen war, ins Familienunternehmen einzusteigen.
In der Tat. Also ich wollte niemals in das Familienunternehmen einsteigen. Weil, um ehrlich zu sein, ich kann mit Schuhmode und Mode generell nicht viel anfangen. Ich bin auch farbenblind, also ich bin wirklich ungeeignet für sowas und habe mich dafür nie interessiert. Und das ist auch jetzt, wenn du stationären Handel hast, das ist kein Business, was du skalieren kannst und was du nach vorne treibst. Es gibt ein paar wenige gute Beispiele, Familie Deichmann zum Beispiel, die machen einen Megajob, die machen ohne einen Cent Fremdkapital eine weltweite Expansion mit ihren Filialstandorten, die machen das exzellent. Aber ich habe so ein Konzept nicht bei uns in der Familie vorgefunden und deswegen habe ich immer für mich gesagt, ich werde da nicht reingehen. Ich wollte schon irgendwann Unternehmer werden, aber bitte mit was Eigenem. Und damals am Studium bin ich dann direkt zu Bilfinger Berger gegangen. Das ist ein großer Konzern, war damals um die 70.000 Mitarbeiter und Hardcore-Bauindustrie, ne? Also wo man wirklich von der Pike auf lernt, wie wird ein Objekt gebaut, wie tust du Kalkulationen machen und wie tust du auch die Gebäude verwalten. Ich war da erst Referent vom Vorstand, eine sehr, sehr wichtige Position, weil du kriegst gleich am Anfang mit jungen Jahren mit, wie die Machtpolitik im Konzern funktioniert, wie die Machtstrukturen intern ablaufen und dass die Kommunikation nach außen nicht immer das ist, was intern passiert. Und es war super lehrreich für mich, ich habe das ein Jahr gemacht und danach bin ich relativ schnell dann in eine Tochter gewechselt und habe dann den M&A-Bereich geleitet.
Schon einfach schön spannend zu sehen, wie es dann sozusagen eigentlich weitergeht. Wenn man das Buch so ein bisschen sozusagen vielleicht eine Seite weiter aufklappt, war es dann ja sozusagen das Familienunternehmen, lief sozusagen nebenbei, du warst sozusagen selber eigentlich in der Corporate-Welt eigentlich genau da, wo du wahrscheinlich irgendwie eigentlich hin wolltest. Dann hat sich aber vieles in deinem Leben damals verändert. Dein Vater ist dann damals verstorben und es war dann die Frage, gehst du ins Familienunternehmen oder nicht? Was war das für dich vielleicht für eine Zeit? Und wie hast du das ganze Thema damals irgendwie so, also wie hat diese Situation für dich einfach gewirkt?
Also für mich war das eine denkbar schwierige Entscheidung, einmal menschlich und einmal auch beruflich. Weil beruflich hatte ich schon klar vor Augen, dass ich jetzt hier, ich bin damals dann von Bilfinger zu einem anderen Unternehmen als Geschäftsführer gewechselt, der Juvi-Gruppe, und das war super spannend. Also wir haben erneuerbare Energien aufgebaut, es war ein Unternehmen über 1 Milliarde Umsatz mit ein paar tausend Mitarbeitern. Hochinteressant, als junger Mensch dort Geschäftsführer zu werden, war für mich eine absolute Ehre und auch spannendes Projekt. Habe selten so ein spannendes Unternehmen überhaupt in meinem Leben gesehen und das war für mich eigentlich meine Wunschaufgabe. Ja, und als dann mein Vater über Nacht verstarb, das war Anfang Januar 2012, ist er über Nacht verstorben, hat einen Herzinfarkt praktisch gehabt und konnte auch nicht wiederbelebt werden, da musste ich wirklich dann Also das war ganz schlimm für mich. Also ich musste wirklich dann an der Nacht überlegen, was mache ich? Tue ich mein Corporate, mein Ziel, hier Vorstand zu werden, an Nagel hängen, ja, und gebe alles auf, um dann ein paar Schuhgeschäfte zu erben. Und auch menschlich war es natürlich schlimm, vor allem für meine Mutter, weil die hatten eine sehr, sehr gute Ehe auch miteinander gehabt, die beiden. Und das war für meine Familie schlimm gewesen natürlich. Und mein Bruder und ich haben uns dann darauf verständigt, dass mein Bruder nicht ins Unternehmen einsteigt, dass ich das übernehmen werde. Denn ich wollte damals auch nicht die Mitarbeiter vor die Tür setzen oder das Ding einfach weiterverkaufen. Ich wollte nicht derjenige nach 5 Generationen sein, der den Schlüssel umdreht und sagt, tschüss, mir ist jetzt meine eigene Corporate-Entfaltung wichtiger. Also ich habe mich da letztendlich untergeordnet mit meinen persönlichen Interessen und habe gesagt, okay, was kann man aus diesem Unternehmen machen?
Was war das damals für ein Unternehmen? Also es ist 1882 das erste Schuhgeschäft eröffnet. Also wir reden da ja wirklich über 100 Jahre, die da sozusagen an dich übergeben wurden. Wie groß war das Unternehmen damals? Vielleicht, dass man das einfach nur so ein bisschen einordnen kann. Waren das 3 Einzelhändler, die irgendwie in Deutschland verteilt waren? Wie war das Unternehmen vielleicht so ein bisschen strukturiert?
Ja, also ich sag mal so, von der Family-Struktur war das so, dass wir ein paar Standorte hatten mit Schuhgeschäften, ja, wo Schuhe und Mode verkauft wird. Die sind überwiegend im Raum Frankfurt. Die gibt es übrigens auch heute noch, diese Standorte. Wir hatten ein paar Immobilien, ne, und das war eigentlich diese Struktur, die ich dann geerbt habe. Ja, und da war damals die Frage, was kann man damit machen? Und ich sage es mal so, wir hatten da nicht McKinsey beauftragt, die dann einen Masterplan ausarbeiten, wie wir damit zu einer führenden Plattformgruppe werden. Das gab es nicht.
Strategie überreichen.
Also wir hatten gar keine Strategie. Und wenn ich das auch so offen sagen darf, für mich war das erste Jahr im Unternehmen, als mein Vater verstarb, nicht schön. Weil ich kam jeden Tag ins Büro rein, habe viel gearbeitet, aber jeden Tag kam ich nur die Frage, dein Vater hat das so gemacht, warum machst du das jetzt so? Oder das war immer so der Pfad gewesen, warum soll das jetzt so sein? Und wenn du damals, waren das ja knapp 130 Jahre Tradition, mit dir rumschleppst, ist das nicht von Vorteil, sondern im Gegenteil. Die Leute haben verhaftete Strukturen, denken, diese Branche geht ewig so und merken gar nicht, wie sich das Umfeld auch ändert.
War ja schon, wenn man es wahrscheinlich vergleicht, da war wahrscheinlich im Familienunternehmen so viel SaaS oder Plattform drin wie irgendwie in einer Ameise gefühlt, also gar nicht existent. Und man kann nachlesen, dass du ja ungefähr so fast ein Jahr dir Zeit genommen hast, viele Eventualitäten durchgespielt hast, dir die Möglichkeiten angeguckt hast, bis du dann ungefähr so nach einem Jahr zu dem Punkt kam, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt sozusagen die SaaS-Software mit der Plattform, gehe ich jetzt raus. Man muss ja extrem viele andere Gedanken gehabt haben. Also du hattest den Blick irgendwie in erneuerbare Energien damals, die natürlich auch irgendwie auf dem aufstrebenden Ast waren. Was für andere Ideen waren bei dir so im Kopf am Rumschwirren, bevor du dich dann sozusagen für die Plattform entschieden hast?
Also ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, diese Plattform ist nach und nach entstanden. Das heißt, wir haben damals 2013 angefangen, als erste Plattform, glaube ich, überhaupt in Europa, Schuhhändler anzubinden und dann wirklich für die das E-Commerce von A bis Z zu machen. Das ist ganz wichtig zu verstehen, weil wir sind ja nicht eine Plattform wie eBay, wo man wie so ein Inserat online stellt, sondern wir tun wirklich dann die Produkte fotografieren, tun die Produkte online nehmen, verkaufen die auf 50 Kanälen. Ne? Also machen wirklich einen Multikanalansatz, den wir da sehr breit fahren. Wir machen den Customer Support. Ja? Wir machen also alle Kundenkommunikation. Wir machen das Payment. Wir machen die Retourenlogistik bei uns, wir haben eigene Retourenlager, wir machen die Versteuerung für die Händler, das heißt, sie müssen keine Auslandssteuern zahlen, die Verpackungsabgaben, alles läuft über uns. Also wir haben immer gesagt, der Händler macht nichts anderes als seinen Schuh, damals nur noch Schuh waren es, bereitzustellen und wartet auf die Order. Ja, und wir machen alles andere. Ja, und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Der erste Händler hat direkt 70 Verkäufer am ersten Tag gehabt. Und so ist das wie so eine kleine Rakete nach oben gestiegen. Ja. Und privat habe ich immer gesagt, wir müssen unser Geld, was wir verdienen, auch in andere Geschäftszweige investieren. Das haben meine Eltern auch schon so gemacht, dass man immer ein bisschen diversifiziert ist. Sei es über liquide Assets, sei es über gebundene Assets wie Immobilien. Und dieses Prinzip habe ich beibehalten. Ja, und dass wir also immer in verschiedenen Geschäftsfeldern investieren, die ich auch privat spannend finde. Denn ich bin von meiner Herkunft her eigentlich ein Immobilienmensch und habe immer eine Neigung zu Computern und Software gehabt. Auch mein Vater hat das schon früher gehabt. Der hatten wir also als Schüler, hatten mein Vater und ich schon Motherboards zusammengeschraubt und haben kleine Batch-Dateien geschrieben und hatten immer die coolsten Spiele. Also ja. Der hat mich schon sehr, sehr früh in diese IT-Welt mit reingezogen, weil das sein persönliches Hobby war. Und da habe ich viel daraus gelernt. Und deswegen war auch mein Ansporn immer zu sagen, komm, wie kann man eigentlich eine gute Software bauen und Schnittstellen programmieren, dass daraus mal ein skalierbares Geschäftsmodell entsteht.
Und dann hat das eine Geschäftsmodell mit den Schuhen so gut funktioniert, dass ihr dann Stück für Stück die anderen ja, Produkte, sag ich mal, dann dazugeholt habt, oder?
Es war eigentlich gar nicht so geplant, weil auch dort war es eher ein Zufall. Okay. Ich habe das mit den Schuhen dann gemacht, das lief auch super gut, es kam immer mehr dazu, wir haben gar keine Werbung gemacht, sondern es kam immer mehr Händler automatisch zu uns. Und ich habe echt gedacht, ich müsste das immer so weitertreiben. Ja, und es war einer sicherlich meiner größeren Fehler in meinem Leben, dass ich viel zu lange in einer Branche verharrt habe. Mhm. Und erst als wir dann 2017 einen Beirat installiert haben, da waren wir schon 4 Jahre am Markt, der hat sich das eine Stunde angehört und hat gesagt, Dominik, das ist zwar lustig, was du da machst, aber warum machst du das für Schuhhändler? Das ist ja völlig verrückt, dass du das für Schuhhändler machst. Das kannst du auch in allen oder in fast allen anderen Branchen machen. Und der hat mir eigentlich erst die Augen geöffnet. Und aus diesem Fehler, den ich da gemacht habe, dass ich viel zu zögerlich war, nur auf eine Branche fixiert war, habe ich daraus gelernt und gesagt, Achtung, wir müssen die Software, die wir haben, lieber in die Breite diversifizieren, in mehr Branchen etablieren. Denn am Ende, wenn du einmal das Konstrukt gebaut hast, ne, kannst du extrem schnell skalieren und kannst in neue Branchen eintreten. Ja, und das haben wir gemacht. Und ich finde ehrlicherweise diesen Ansatz, dass wir gar nicht uns auf eine Branche fokussieren, sondern wir mit unserer Software in andere reingehen, in andere Branchen, Unternehmen kaufen und dann eben die Plattformen der Branche werden, vor allem Nischenplattformen. Das finde ich super interessant und ist eben auch viel lukrativer, als wenn du das Ziel hast, du willst der Zalando 2 für Autos oder der Zalando 2 für, keine Ahnung, Möbel werden. Ja. Das kostet dich Milliarden und das Geld kann gar keiner ausgeben dafür.
Gibt ja auch einfach eine gute Möglichkeit für euch zu wachsen. Wann war der Punkt, als ihr, also wann hat der Beirat, also wann kam die Idee vom Beirat und wann wurde das genau umgesetzt? Weil das war ja ein bisschen später, also ihr wart ja sehr lange mit Schuhe24 unterwegs. Das war jetzt nicht, dass es irgendwie im, ich sage jetzt ja nicht 2014, das kam ja, glaube ich, ein bisschen später.
Ja, das war 2017. Also wir haben ja damals 2013 angefangen mit der Online-Plattform. Das hat super nach oben skaliert. Wir haben vom Tag 1 Geld verdient. Also unser Unternehmen, das ist auch vielleicht ganz interessant, wir haben ja die Bilanzen noch von früher. Das heißt, wir haben bis in den Zweiten Weltkrieg hinein alle Bilanzen vom Unternehmen. Und wir hatten 2 Verlustjahre. Das war 46 und 47. Da waren das wirklich Verlustjahre, weil damals die Währungsreform noch nicht da war und die Leute haben kein Geld gehabt, ja, und die Händler haben die Ware zurückgehalten, weil es nur einen Schwarzmarkt gab. Und wenn ein Schwarzmarkt ist, kann man als Händler nicht offiziell und gut arbeiten. Ja, und dann 1948 kam die Währungsreform. Da, seitdem hat unser Unternehmen immer Gewinn gemacht. Und das hat sich bis heute nie geändert. Das heißt, in unserer DNA ist es absolut tief verankert. Kein Cashburn, keine Verluste, sondern ganz nüchtern, wirklich profitabel und sinnvoll zu wirtschaften. Und das hat sich nie verändert. Und als damals der Beirat 2017 reinkam, hat er eben auch gesagt, naja, ihr habt vom Tag 1 Geld verdient. Warum investiert ihr das nicht, um in neue Branchen einzutreten? Und damit hatte der Beirat recht gehabt und diese Strategie haben wir dann auch verfolgt.
Ja. Wie war das generell? Du hattest ja vorher noch ein bestehendes Geschäft dann 2012 und dann gesagt, okay, es ist jetzt eigentlich eine schlaue Idee, das vielleicht online zu machen, als erster Player dann Händler anzubinden. Ab wann wurde denn quasi dann die Online-Plattform größer als das bestehende Geschäft oder relevanter?
Das war eigentlich ab dem zweiten Jahr der Fall.
Also dann 2014
sowas. Ja, genau. Ab 2014 haben wir gemerkt, dass dieses Business so nach oben skaliert, weil damals auch war noch kein Player wirklich am Markt. Es gab zwar schon Zalando und Amazon, die haben auch Schuhe verkauft, aber da war keiner eine Plattform.
Ja.
Wir waren die einzige Plattform und da haben wir schon gemerkt, wie dieser Markt sehr, sehr schnell wächst, ja, und dass das vom Umsatz viel wichtiger ist als die paar stationären Läden, die wir da haben. Und wir haben eigentlich den ersten richtigen M&A-Case gemacht 2020. Das war der erste Schritt, wo wir gemerkt haben, jetzt trauen wir uns auch wirklich mal in ganz fremde Branchen rein. Und das war insofern ein lustiger Zufall, weil Krauss Maffei, ein Rüstungskonzern, hat uns angerufen, hat gesagt, Achtung, hier gibt es eine Beteiligung, die klappt so nicht so ganz. Ja, da ging es um Maschinenhandel. Wollt ihr das machen? Könnte das passen? Und habe erstmal drüber nachgedacht, weil Maschinenhandel kenne ich mich nicht aus. Ich habe keine Ahnung von Kunststoffverarbeitungsmaschinen. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Und da haben wir uns das Business angeschaut und haben gesagt, naja, eigentlich ist genau das Gleiche. Ob du jetzt einen Schuh erfasst, qualitativ, fotomäßig etc. und dann auf Kanälen platzierst und das Marketing und Payment alles machst und Verzollung und Logistik, das ist das Gleiche wie da bei der Maschine. Nur bei der Maschine brauchst du ein bisschen mehr Ingenieur-Know-how und einen Schwerlasttransporter. Aber mehr ist der Unterschied nicht. Und dann haben wir gesagt, das trauen wir uns zu. Und aus dieser kleinen Plattform, die wir damals gekauft haben, das war unsere erste Akquisition, die hat damals 6 Millionen Umsatz gemacht, nahezu keinen Gewinn. Oder Cashburn und wir haben es jetzt innerhalb von 4 Jahren sehr, sehr gut gedreht. Ja, der Laden ist jetzt mittlerweile 5-mal so groß, macht sehr, sehr gute Ergebniszahlen, wächst deutlich und kauft jetzt auch selbst wieder weitere spezialisierte Maschinenhändler im Online-Bereich hinzu. Und da merkt man eben schon, wie aus so einer kleinen ersten M&A-Geschichte ein toller Use Case wird, wo man zeigt, dass Kapitalallokation gut funktioniert, wenn man eben eine Software mitbringt, wenn man die Software dort reinspielt, wenn man das Marketing zentralisiert und hochfährt und wenn man da einfach einen guten Job macht.
Also man hört, der Wechsel in verschiedene Branchen war irgendwie maßgeblicher Treiber für das, was es heute ist. Was waren so wenn du es so rückwirkend vielleicht betrachtest, wo es heute jetzt sozusagen ist, noch vielleicht so andere Meilensteine, die so extrem einflussreich waren auf die Entwicklung von der Platform Group? Also so aus meinem, was ich verstanden habe, warst du so direkt von Anfang an der festen Überzeugung, hey, ganz einfach Mathematik, desto mehr Händler ich habe, desto mehr Angebot habe ich, desto mehr Suchvolumen und sonstige Anzeigen kriege ich halt eigentlich fast organisch rein und das Geschäft wächst automatisch. Was waren so deine Gedanken, was waren so die wichtigsten Meilensteine?
Ja, also man muss ja die Welt nicht neu erfinden. Ich hatte damals ein Buch von Jeff Bezos gelesen, sehr früh schon, und er hat eigentlich seinen klassischen, ich glaube, er nennt das Magic Circle erklärt. Er hat gesagt, naja, das Wachstum von Amazon.
Amazon Flywheel ist es, glaube ich, aber ja,
ja, kann
Magic
sein.
Circle heißen. Ne? Ja,
eines dieser Begriffe ist es ja. Auf jeden Fall. Und der hat damals gesagt, naja, wir können nicht größer werden, indem ich immer mehr Bücher ankaufe und wieder verkaufe. Das wird nicht funktionieren. Er muss so wachsen, dass es über Marketplace geht. Und die Logik war von ihm ganz simpel, gewinne mehr Händler. Je mehr Händler du hast, desto mehr Produkte kommen. Und je mehr Produkte ziehen wieder mehr Kunden an, die wieder mehr Umsatz machen. Und diesen Circle haben wir 1:1 verinnerlicht. Das ist bis heute unser Geschäftsmodell. Ne? Nur der Unterschied ist sicherlich, Amazon ist da jetzt wahllos und tut in allen möglichen Sachen alles Mögliche einfach onboard. Ganz egal, woher, welche Qualität, was auch immer. Die sagen einfach, die Plattform reguliert sich von selbst. Ja, wir sind eine Plattform und wir haben eben gesagt, wir wollen keine Gesamtplattform werden. Wir wollen überhaupt nicht Amazon kopieren, sondern wir gehen immer Nischen rein und in diesen Nischen, von mir aus Dentaltechnik oder Maschinenhandel oder E-Bikes, in diesen Nischen wollen wir einen guten Job machen und wollen dort die einzige oder eine der ganz wenigen Plattformen sein. Und das ist übrigens bis heute so. In den meisten Branchen, wo wir sind, gibt es fast keine Konkurrenten. Ja, in Commodity-Gütern wie Schuhe, da gibt es natürlich Konkurrenzplattformen, aber in den meisten Branchen, wo wir sind, gibt es gar nichts.
Haben wir schon gesagt, wie viele Plattformen ihr dann gerade quasi in wie vielen verschiedenen Branchen habt? Wahrscheinlich noch nicht, oder?
Also seit gestern haben wir 22 Branchen.
Ja.
Und das ist also vom Möbelhandel über Fahrzeugteile, Dentaltechnik, Immobilien bis sonst was. Also sehr, sehr breit aufgebaut. Aber das Prinzip ist eigentlich immer das Gleiche. Wir sagen, wir haben eine Software, die können wir in neue Branchen übertragen. Und wir müssen einfach nur in dieser neuen Branche die brauchbare Plattform kaufen oder selbst aufbauen.
Ja.
Na, das ist der Gedanke dahinter. Und die große Klammer ist immer unsere Software und das Marketing, was wir zentral managen und organisieren. Ja. Manchmal kriegt man dann so gefragt, ja, ihr seid ein Gemischwarenladen. Sag ich, wir sind kein Gemischwarenladen, wir sind ein Softwareunternehmen, was in verschiedenen Branchen arbeitet. Ne, genau wie in der SAP oder in der Microsoft. Der Unterschied ist nur, wir sind nicht nur der Softwareverkäufer, ja, der SaaS-Anbieter, sondern wir tun wirklich die komplette Wertschöpfung im E-Commerce abdecken. Ne, also wir wollen nur was mit E-Commerce-Unternehmen zu tun haben. Ne, wir tun komplett von A bis Z, vom Content bis zum Logistik-Part am Ende, die komplette Wertschöpfung managen und dadurch können wir auch mehr Geld verdienen, als wenn wir nur der SaaS-Anbieter wären.
Ja.
Deswegen haben wir uns immer ein bisschen anders aufgestellt und gehen damit konsequent in eine Branche nach der anderen.
Das ist ja eben auch die krasse Unterscheidung, dass ihr sozusagen die SaaS oder sozusagen die Software, die ihr habt, die ist ja nur intern, die gibt es ja nicht für andere. War das auch irgendwie sozusagen so ein kernkritischer Punkt, der euren Erfolg so ein bisschen enabled hat, weil ihr nicht gesagt, okay, wir gehen damit jetzt raus, sondern weil es muss ja schon irgendwie eine Art Wettbewerbsvorteil sein, den ihr da in Wiesbaden irgendwo liegen habt, weißt du?
Also in Wiesbaden liegt ja nicht unbedingt. Wir haben ja 15 Standorte in Europa, ja, von Barcelona über, was weiß ich, Zagreb bis hierher.
Wer hat den Stick?
Also das ist schon breit verteilt, aber in der Tat, wir haben zwei Headquarters, einmal in Düsseldorf, wo auch der rechtliche Sitz ist, und einmal Wiesbaden. Und dort haben wir eigentlich immer auf das Thema Softwareentwicklung gesetzt, weil wir gesagt haben, nur wenn du das Inhouse gut beherrschst, kannst du auch wirklich skalierbar die Software ausrollen. Der große Fehler von meiner Seite aus war, dass wir zu spät damit angefangen haben. Wir hätten eigentlich direkt ab 2014 schon konsequent ERP-Systeme bauen müssen. Aber damals haben wir weder die Kenntnisse noch die richtigen Leute gehabt. Das haben wir erst dann im Laufe der Jahre gut aufgebaut. Ja, aber das würde ich heute sicherlich anders machen, dass man viel früher die eigene Tech-Kompetenz in-house hat, mit eigenen Full-Stack-Leuten das Ding selbst baut. Man kann es ja auf PHP oder Python oder sonst wo machen, egal welche Sprache du dafür nimmst, und kannst dann wirklich skalierbar das anpassen, wie du es brauchst. Ja, und das haben wir früher, wir hatten am Anfang noch ein Fremdsystem, auch als ERP-Lösung. Mhm. Das haben wir dann wie so ein VW Polo immer weiter aufgebaut. Irgendwann war dann in dem VW Polo so ein Ferrari-Motor drin. Und dann war der Motor zu stark. Dann musste man natürlich wieder dann die Kupplung etc. Ja. dann wieder anpassen.
Die anderen Teile nachziehen,
die Federung ausbessern und so weiter. Und dann haben wir gesagt, nee, stopp, also das hat keinen Sinn. Wir brauchen wirklich eine komplett eigene Lösung. Vom ERP bis zum B2B-Portal, alles aus eigener Hand, aus eigenen Leuten gebaut. Und das haben wir dann super aufgebaut.
Okay, spannend.
Was ist, wenn man so ein bisschen über euch recherchiert oder wenn man sich so ein bisschen so die Entwicklung von der Plattform anguckt, ein Name, der vor allem irgendwie so ab 2020 immer wieder fällt, ist die Fashionette. Das ist ein Unternehmen, vielleicht sagst du selber kurz, wie du das Unternehmen damals gesehen hast. Mit dem seid ihr dann eigentlich, so gesehen, plump gesagt, einfach im einfachen Verständnis zusammen an die Börse gegangen. Was war das damals für ein Unternehmen? Wie hast du das Unternehmen das erste Mal wahrgenommen? Weil ich glaube, in der Unternehmensgeschichte ist es nicht ganz irrelevant.
Ja, also hast du recht. Also die Firma Fashionette ist ein Unternehmen im Bereich Luxusgüter. Die verkaufen Handtaschen und Schuhe und Modeartikel von Gucci, Prada, Versace, Armani und so weiter. Und die machen da einen guten Job. Ich kannte die 2020 ehrlicherweise nicht. Ich habe die vielleicht vom Namen schon mal gehört, aber habe mich damals nicht damit befasst. Und wir waren damals selbst in Vorbereitung für den Börsengang, hatten das damals auch schon ganz gut vorbereitet, dass also wir 2021, 2022 an die Börse gehen wollen. Das war damals also soweit schon ganz gut abgeklärt. Und dann kam damals der Ukraine-Krieg. Das Thema hat sich dann erledigt. Wir hatten ja erst Corona, was super war für online. Mhm. Aber dann kam der Ukraine-Krieg und der Kapitalmarkt war dann tot. Und dann haben wir aber beobachtet, wie die Firma Fashionette immer weiter in der Bewertung runtergerutscht ist, hat hohe Verluste auch gefahren. Und wir haben uns die simple Frage gestellt, erstens, wäre das ein guter Investment-Case? Und zweitens, kann man diesen Laden wieder operativ drehen? Denn so wie der geführt wurde oder wie er dastand, hat er eben keine Perspektive mehr gehabt. Ja, der Börsenwert war auf 35 Millionen Euro runtergefallen. Und ich hätte da keine Idee gehabt, wie man den sofort wieder profitabel hinbekommt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir trauen uns das zu, wir kaufen die Mehrheit an diesem Unternehmen, aber mit einem ganz klaren Plan. Ja. Und der Plan war, erstens, wir müssen es zu der Plattform ändern. Also das heißt, eigenen Lagerbestand runterfahren, Umstellung auf eine Plattform, das heißt immer mehr Luxushändler onboarden. Das hat sehr gut funktioniert. Das heißt, wir haben mittlerweile über 500 Standorte connected zu Fashionette und sind da, glaube ich, mit der größten Anbieter auch hinter Farfetch geworden. Das Zweite, was wir gemacht haben, wir haben die Kosten runtergekürzt. Ja, muss man ganz nüchtern so sagen. Also wirklich das Headquarter haben wir halbiert. Wir sind in eine viel günstigere Location gezogen, ein altes Gebäude rein. Wir haben viele Stabsstellen abgebaut. Ne, also ganz nüchtern wirklich die Kostenbasis runter. Und das Dritte, was wir natürlich auch gemacht haben, ist eben zu sagen, welche Synergien können wir gesamthaft im Konzern machen. Ne, also braucht man da noch Marketing, braucht man das doppelt. Ne, und dass einfach da eine andere Kostenstruktur durch Synergien entsteht. Und das war unser klassischer M&A-Case, den wir immer machen. Ja. Diesmal war nur das Target größer. Das Target hat Verluste gemacht und das Target war an der Börse. Und das haben wir dann gemacht. Also ich bin damals im März, also vor gut einem Jahr, wurde ich dann Vorstandsvorsitzender. Und hatte damit ein börsennotiertes Vehikel unter mir, wo alle Anleger erstmal skeptisch waren. Was ist das? Was ist das für ein seltsamer Laden? Warum kommt da
jetzt der Dominik auf einmal rein? Her?
Hallo, Herr Benner. Jetzt der neue Vorstand? Warum sind die Alten auf einmal weg? Ne? Und das hat erstmal viel Kraft gekostet, auch für mich persönlich, weil ich wohne nicht in Düsseldorf. Ich habe da zwar eine Wohnung, aber da war ich jetzt nicht jeden Tag. Und deswegen musste ich dann nach Düsseldorf pendeln, musste dann mich jeden Tag auch einklinken. Ich habe die Berichtslinien übernommen. Und in Summe hat es aber gut funktioniert. Das heißt, wir haben wirklich sehr, sehr schnell diesen Turnaround geschafft, haben Richtung Plattform das Ding gedreht und haben uns da wirklich Mühe gegeben, zu zeigen, dass auch bei so einem großen Target mit hohen Verlusten man den Turnaround schaffen kann, wenn man einfach wirklich konsequent so ein Plattformmodell mit unserer Software durchzieht. Das geht. Ja. Und da haben wir, glaube ich, einen guten Job gemacht. Dann haben wir Fashionette mit unserem eigenen Familienunternehmen verbunden. Mhm. Das heißt, wir haben es dann fusioniert an der Börse und dadurch ist dann die Plattform Group an die Börse gekommen. Für uns oder für mich persönlich hat das überhaupt keinen Vorteil gebracht. Das wussten wir aber im Vorhinein schon, weil erstens, wir haben keinen IPO-Erlös gehabt. Das heißt, wir hatten nicht diese paar hundert Millionen, die auf dem Konto sind und man sie dann irgendwie investiert. Das hatten wir überhaupt nicht. Das heißt, wir müssen bis heute aus eigenem Kapital wachsen und solide wirtschaften. Und das Zweite, ich habe auch selbst keinerlei Erlös daraus gehabt. Ich habe keinen einzigen Euro damit verdient, sondern ich bin offiziell nur angestellt und mit 70% auch der Hauptaktionär.
Wieso hattet ihr oder wieso wolltest du überhaupt an die Börse im ersten Schritt? Weil irgendwie, also jetzt rückwirkend, wie es jetzt gerade ist, ist natürlich super und wunderbar. Aber damals muss es ja eigentlich nicht viele Gründe vom, also wenn man jetzt außenstehend ist, muss man ja sagen, gab es vielleicht jetzt nicht so viele Gründe, wo man sagt, okay, ich brauche jetzt unbedingt irgendwie einen Börsengang oder ein IPO. Also es ist ein Familienunternehmen, es ist alles eigentlich wahrscheinlich fast in deiner Hand. Für dich gibt es eigentlich gar keinen Need, vor allem, weil du halt extrem auf Profitabilität guckst. Richtig. Dann ist halt eigentlich ein Börsengang, also das machen irgendwelche fancy SaaS-Unternehmen mit irgendwie Series B 45 Millionen Euro. Aber das passt jetzt nicht so ganz zu eurem Weg, würde ich jetzt mal sagen.
Absolut. Also wir haben auch noch nie das Series ABC oder sonst was gemacht, sondern ich war immer der Eigentümer und habe gewirtschaftet. Ja, das stimmt, aber es hat auch ein paar Vorteile. Und das darf man vielleicht nicht vergessen, weil wir tun natürlich auch Fremdkapital aufnehmen mit Bankhäusern. Wir arbeiten mit vielen Bankhäusern sehr gut zusammen. Und wenn du wirklich eine Wachstumsstrategie auch mit Buy and Build machst, um in neue Branchen zu kommen, musst du Geld aufnehmen. Und ein Börsengang oder eine Kapitalmarktlistung bringt dir natürlich auch Vorteile, weil du kannst dich unabhängig von einer Bank finanzieren. Du kannst unabhängig von der Bank besser Anleihen platzieren und du kannst eben auch dadurch besser dein Business nach vorne bringen. Das hätte man eigentlich schon früher machen können. Ja, haben wir aber aus irgendwelchen Gründen dann eben doch nicht früher gemacht. Und im Nachhinein war das, glaube ich, eine gute Entscheidung. Klar, es verändert viel im Unternehmen. Ne? Also von der Transparenz angefangen, die auch gut ist, zum Thema Corporate Governance bis hin zum Thema, wie wirkt das auf Bewerber? Ja, und es hat auch für Bewerber einen hohen Sichtbarkeitsfaktor, zu sagen, ihr könnt auch Aktien von uns kaufen und ihr könnt ja bei uns auch euch mit beteiligen. Das hat also schon ein paar Vorteile. Hat auch Nachteile, ne? Höhere Kosten, Listinggebühren und so weiter. Aber in Summe, ich habe jetzt ein Jahr Praktika hinter mich, ja, als Vorstandschef von der börsennotierten Firma. Ich habe vorher noch nie ein börsennotiertes Unternehmen geleitet, insofern auch neu für mich. Und ich habe, glaube ich, nach einem Jahr den Großteil der Gegebenheiten ganz gut verstanden. Ich habe IFRS verstanden. Ja. Ich wusste vor 5 Jahren noch nicht, wie IFRS wirklich funktioniert. Ich wusste zwar, man kann irgendwie
in St. Gallen mal gehört oder
ja, was. Genau. Ja, genau. Also das habe ich ja schon mal im Studium gelernt und gepaukt. Aber wie das in der Praxis wirklich bilanziert aussieht, ja. Was IFRS 16 genau ist, das wusste ich alles damals noch nicht. Und das habe ich mir, glaube ich, in dem Jahr halbwegs angeeignet. Wir haben einen tollen CFO, der macht einen guten Job. Wir haben die Laura Vogelsang, die bei mir im Vorstand ist. Also ist insofern ein gutes Team geworden und wir haben 70 Führungskräfte darunter, die diesen Laden ziemlich gut managen und die jede Beteiligung, wir haben immer 2 Geschäftsführer oder 2 Führungsleute pro Beteiligung und die da einfach einen super Job machen. Denn ohne die Beteiligung und dass sie diesen Weg mit uns mitgehen, wird es überhaupt nicht funktionieren.
Ja. Das heißt, alle Leute sind quasi dann auch incentiviert, innerhalb der einzelnen Plattformen Gas zu geben und wollen, dass ihr eigenes Baby dann sozusagen vorangeht.
Absolut. Und viele sind ja auch beteiligt. Ne? Ja. Das darf man nicht vergessen, wenn wir ein Unternehmen kaufen, wir wollen immer, dass die Geschäftsführung oder die Gründer weiter mitbeteiligt sind. Wenn wir von einem Verkäufer hören, hier ist der Exit, ich bin in 3 Monaten auf Mallorca, Grüße von der Finca. Das ist nicht unser Case, den machen wir auch nicht. Ne? Sondern wir kaufen wirklich nur ganz nüchtern E-Commerce-Unternehmen, die für uns als Plattform funktionieren, wo wir profitable Zahlen haben und wo wir wirklich mit den Verkäufern, mit den Gesellschaftern dort das Ding nach oben treiben. Denn der Wert, den wir machen, der entsteht mit der Zeit. Das heißt, die Unternehmen, die wir machen, werden im Laufe der Zeit immer wertvoller, weil sie größer werden, weniger Kosten haben und dadurch mehr gewinnen. Ne? Das ist die Logik dahinter. Und dadurch wird auch der Anteil mehr wert, den der noch Gesellschafter natürlich auch hat. Das heißt, wenn der in 3 Jahren sagt, hier, Plattform Group, wollt ihr meinen Anteil kaufen? Hier ist meine Put-Option. Dann hat er dann einen höheren Wert, als wir damals den beim Einstieg hatten.
Ja, und das kannst du denen auch immer gut in der Reise sozusagen verkaufen, ne, als Angebot dann.
Ja, es geht ja nicht um Verkaufen, sondern ne, die sagen einfach ganz nüchtern, Private Equity.
Intrinsisch motivieren.
Genau, ja, genau. Bisschen, ne? Ja. Ja. Ne, aber der Private Equity Player, der kauft meistens größere Targets, ab 100 Millionen Enterprise Value, das machen wir nicht. Sondern wir fangen ja ab irgendwie 1-2 Millionen Enterprise Value an und wir wollen ja auch kein Exit machen.
Ja.
Das heißt, wenn wir kaufen, kaufen wir das für immer. Es kann immer mal eine Ausnahme geben, einen Ausnahmefall, aber wir kaufen das für immer und wollen wirklich diesen Wert über Jahre, Jahrzehnte generieren und hochfahren.
Ja.
Das ist unser Geschäftsmodell. Und deswegen haben wir auch nichts mit einer Beteiligungsholding zu tun, die irgendwie 5 Controller in der Mitte sitzen hat in der Holding und die gucken einmal im Monat auf Zahlen und sagen Jo oder No, ja, sondern wir sind wirklich eine operative Plattformgruppe mit einer operativen Holding, ja, die eben diese Beteiligung in Sachen Plattform nach vorne bringt, gemeinsam entwickelt und dadurch einfach ein starkes gemeinsames Unternehmen entsteht.
Finde ich einen sehr, sehr spannenden Case und ich freue mich auch extrem, gleich im zweiten Teil da noch ein bisschen tiefer reinzugehen, weil man merkt, die Mechanik, wie ihr Akquisition seht und sowas, wie ihr das durchführt, wie ihr Unternehmen integriert. Freue mich riesig drauf im zweiten Teil, das ist sehr, sehr spannend. Bevor wir vielleicht zur ersten Frage kommen, müssen wir vielleicht noch einmal nur ganz kurz einen kleinen Rundumschlag geben, was die Banner Holding eigentlich noch so macht, weil du hast es eben schon gesagt, viel Immobilien, aber es sind noch andere Bereiche. Kannst du vielleicht noch, bevor wir sozusagen uns dann nur noch auf die Plattform fokussieren, so als letztes Big Picture deiner Reise sozusagen sagen, wie die Banner Holding noch so aufgestellt ist und welche Bereiche ihr noch so abdeckt?
gut, also meine Familie, auch meine Kinder, meine Frau, wir haben einfach ein Family Office im Hintergrund, was eben Gelder und Vermögen anlegt. Und wir haben immer darauf geachtet, dass wir das möglichst diversifiziert machen. Das heißt also, dass die Assetklassen, in die wir investieren, dass die nicht korrelieren. Das bedeutet also, wenn der Handel nach unten gehen sollte, dass dann die Immobilien nicht auch nach unten gehen oder Agrar nicht auch noch nach unten geht, sondern dass es sehr, sehr unabhängige Assetklassen sind. Und so haben wir unser Geld investiert, auch ein bisschen mit den eigenen Schwerpunkten und Interessen. Und dazu gehört natürlich Immobilien. Wir sind sehr, sehr backsteinlastig als Family Office. Ich bin da selbst nicht in der Führung drin, aber wir haben da gute Leute, die das führen. Wir haben das Thema Agrar. Das heißt, wir haben zwei Agrarbetriebe in Ostdeutschland, die wir mit eigenen Leuten, eigenen Fuhrpark führen. Und das ist eine Genossenschaft, mit der das strukturiert wurde. Wir haben noch mehrere Hotelbetriebe, auch eine Hotelkette, super interessant, TinIn heißen die. Die produzieren ihre eigenen Hotels selbst in NRW, in Nordrhein-Westfalen, in Wassenberg und rollen die dann deutschlandweit aus. Ja, das ist ein sehr junges Unternehmen, also sind wir auch Mehrheitsgesellschafter geworden, weil das Konzept hochspannend ist. Und die Geschäftsführung dort tut wirklich konsequent alle 3-4 Monate ein neues Hotel installieren. Das ist die schnellstwachsende Hotelgruppe in Deutschland. Und dann haben wir noch ein paar sonstige Beteiligungen, zum Beispiel einen Stuhlhersteller namens Tonet, mehrere Gastronomiebetriebe und mehrere kleinere Beteiligungen. Aber wie gesagt, ist heute gar nicht so sehr unser Fokus. Will nur sagen, wir haben immer versucht, als Familie uns breit aufzustellen. Denn wenn man anschaut, wenn man 100 Jahre weiter will mit den nächsten Generationen, Enkelkinder und so weiter, da muss man schon ein Portfolio so managen, dass erstens es gesamtheitlich zusammenbleibt, ganz wichtig. Und zweitens, dass eben auch die Kinder sich da nicht darum zerstreiten und Realteilungen passieren, sondern dass das in Summe schon so zusammenhängen bleibt und die Kinder nicht aussteigen wollen. Ja. Und so haben wir das gesamte Konstrukt aufgebaut, dass das dann hoffentlich auch in die nächste Generation gut übergeht. Die ist dann die 6. Generation, ich bin die 5.
Ich glaube, da sitzt ein Herr oben an der Spitze, wo ich sagen würde, alles, was du gerade gesagt hast, hört sich absolut sinnig an. Also sehr, sehr spannend. Auch irgendwie dieses TinIn hatte ich mir auch mal ein bisschen angeguckt. Irgendwie, also ich weiß nicht, wie du drauf gekommen bist, dann irgendwie da reinzugehen, aber irgendwie aktueller dann nie. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es dauert, sonst ein Hotel zu bauen, aber es wird wahrscheinlich einige Jahre dauern, vielleicht sogar ein Jahrzehnt, ein großes Hotel in der Innenstadt oder sowas. Und das ist ja sozusagen so ein modulares Konzept, was man recht schnell ausrollen kann. Deswegen auch noch irgendwie, also man muss dir halt auch einfach lassen, dass du, glaube ich, auch einfach ein unternehmerisches Gespür hast für Sachen, die halt funktionieren können oder die nicht funktionieren können. Und auch, wie du sagst, wie ihr aufgestellt seid, das ist einfach, also es ist sehr sinnig. Das muss man...
Chapeau. Ja, es ist eben historisch gewachsen. Also da war auch nicht McKinsey mit dem Masterplan, sondern wir haben einfach ganz nüchtern Branche für Branche angeschaut, wo wollen wir investieren, wo können wir was machen. Und dann haben wir eben gewisse Branchen gesagt, da wollen wir rein, die sind von der Asset-Korrelation gut. Man muss das aber auch so mal betrachten, das sind auch keine riesigen Renditebringer. Wer in der Landwirtschaft aktiv ist oder Forstwirtschaft hat, der verdient jetzt nicht irgendwie 10% Rendite. Auch nicht mit Leverage, sondern der arbeitet dann eben mit 3% Rendite höchstens, ja. Und das sind schon sehr, sehr konservative Branchen. Aber das kann man eben gut in die nächste Generation vererben, ja, auch ohne Erbschaftssteuer, ganz wichtig. Und das können dann die Kinder mal weiterführen, wenn sie daran Interesse haben.
Dann lass uns doch mal das Thema so ein bisschen abschließen und zu einer von zwei Fragen kommen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Und das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen, wenn du dir quasi eine Person aussuchen dürftest, wo du sagst, hier, mit der würde ich gerne mal ein bisschen sprechen. Wer wäre das?
Also ich fand Warren Buffett super, weil Charlie Munger fand ich noch spannender. Beide finde ich sehr, sehr gut von ihrem Investment-Approach. Und dass sie wirklich in Value investieren und eben nicht in irgendwelche Short-Term-Trends und Trading machen. Insofern, das finde ich einen tollen Gesprächspartner. Würde ich mir gerne wünschen. Der lebt ja noch. Ja. Wer weiß, wie lange. Er ist ja schon ein bisschen älter. Aber das wäre mein Favorit.
Aber meinst du nicht, da gibt es die Möglichkeit, da über irgendeinen Kontaktpunkt ranzukommen?
Also Warren Buffett versteigert ja immer ein Essen mit seiner Person. Ich habe jetzt den aktuellen Kurs nicht im Kopf, aber um ehrlich zu sein, das wäre mir zu teuer. Also viele hunderttausend Dollar. Echt? Das ist sehr teuer. Ja, es ist sehr teuer. Es sind viele hunderttausend Dollar, die man bezahlen muss. Und da will ich ehrlich sein, bin ich zu geizig für, dass ich für ein Essen dann eine 500.000 Dollar was auch immer zahlen
muss. Ja, okay. Ein bisschen zu schwäbisch. Nein, aber gibt es irgendwie so einen Bereich, der dich irgendwie besonders interessiert an ihm? Oder ist es einfach, also ich sag mal so, du, also wenn ich jetzt dahin fahren würde, dann könnte ich ihn irgendwie die Basics von Aktien wahrscheinlich irgendwie fragen. Also irgendwie mein Portfolio im Vergleich zum Familienunternehmen Benner ist halt einen ganz anderen Scope. Was würdest du von ihm versuchen so zu erfahren? Ist es eher einfach so, die Energie mal irgendwie aufzunehmen, mal mit ihm sprechen, einfach okay, ich habe mal mit ihm einfach Zeit verbracht, oder hast du konkrete Sachen?
Also als Mensch interessiert er mich jetzt gar nicht so sehr. Also ich weiß jetzt nicht, ich glaube, er hat irgendwie ein, zwei Ehefrauen gehabt und hat mal Kinder, und das interessiert mich aber nicht, sondern ja, der reine Business-Fokus. Da ist es schon so, also das Thema Bilanzanalyse. Ich habe mal ein Gespräch dann auf dem Fernseher mitverfolgt, wie er Bilanzen liest, fand ich hochinteressant. Wie er die Cashflow-Analysen macht, sehr, sehr smart, ne? Also ein ganz anderer Approach, den man so in der deutschen IFRS-Welt sieht. Und dann auch diesen Investment-Approach, was er für den fairen Wert hält. Ne? Also wirklich Value-Investing heißt ja nicht, du gehst jetzt, wenn der Kurs mal tick runtergeht, rein und dann wieder raus. Also du kaufst auch zum Höchststand eine Aktie ein, weil du glaubst, der Wert ist immer noch unterbewertet. Ne? Und diesen Approach finde ich bis heute absolut sinnvoll. Und da hat Berkshire Hathaway, glaube ich, einen sehr, sehr guten Ansatz gemacht, ja, um ganz nüchtern auch wirklich so von Coca-Cola, American Express und so weiter als Core-Investments aufzubauen. Aber er tut auch Marktchancen nutzen. Also wenn als damals Corona war, ne, hat er sich sehr, sehr stark exponiert mit 2, 3 hochverzinslichen Anleihen, wo Leute dringend Geld gebraucht haben. Auch in der Finanzkrise hat er das gemacht. Das heißt, er tut schon mit kurzfristigen Trades, die vielleicht nur 1, 2 Jahre halten, sehr, sehr viel Geld auch reinholen, weil er eben dann gewisse Marktanormalitäten sieht, wo alle Angst haben und Krise machen und alle nervös werden. Und dann ist er ruhig und sagt, nein, wir kaufen da jetzt rein, weil diese Branche besteht auch nach dieser Krise weiter.
Ja, also sehr stark auf das, die Investmentstrategie sozusagen nochmal abzuziehen und zu gucken, okay.
Ja, antizyklisch.
Ja,
wie kann man antizyklisch das zu handeln. Ja, und wenn der Markt mal wieder verrückt spielt, dann kann man sagen, nein, wir sitzen das aus, wir kaufen jetzt gerade ein. Gibt ja mal so einen Spruch, ne? Wenn die Kanonen donnern oder das Blut fließt, dann muss man eigentlich investieren. Na, und dieser Spruch ist ja nicht verkehrt. Ja? Ja. Nur man darf das nicht generell sagen, man muss immer dann investieren, sondern man muss vielleicht schon auf Unternehmen beziehen, wo das dann vom Wert auch passt.
Ja. Finde ich einen sehr spannenden Punkt. So ein also extrem einflussreicher Mensch, den irgendwie jeder auf dem Schirm hat, aber nach, ja, das ist die 60. Folge, glaube ich, noch nie kam Warren Buffett, aber irgendwie jetzt gerade erschließt es mich absolut, warum das Sinn ergibt. Lass uns gerne mal ein bisschen in den zweiten Teil gehen, und ich mache jetzt extra, das ist eigentlich hier bei uns am Tisch ein kleines No-Go, wir nehmen eigentlich keine Handys mit rein und Briefings nehmen wir auch nur vorher einmal ran, aber wir müssen uns, wenn wir uns jetzt im zweiten Teil ein bisschen drauf fokussieren wollen, wie du die Plattform gut vielleicht führst, wie ihr Sachen kauft und sowas, muss man sich vielleicht auch erstmal einfach die historischen Zahlen so ein bisschen vor Augen führen, damit man weiß, auf welchem Scope wir sind, was vor allem von 22 zu 23 passiert ist. Wenn man sich anschaut, GMV von 591 Millionen auf 705 Millionen, das ist ja schon mal also sozusagen ein Wachstum von über 10%, Nettoumsatz auf 440 von 387, ihr seid das Ganze aber auch profitabler machen, also EBITDA von 11,9 auf 22,6, Kundenanzahl um fast 1 Million gesteigert und auch irgendwie sowas wie AOV habt ihr auch irgendwie profitabel hinbekommen, den zu steigern, was ja auch so im E-Com eigentlich so mit das schwierigste Ding ist. In Kombination ist irgendwie euer Aktienkurs jetzt schon ziemlich weit oben, würde ich sagen. Also wenn man sich die Entwicklung von Anfang des Jahres anguckt, seid ihr, glaube ich, schon eigentlich, kann man sagen, auf dem Rekordhoch ungefähr. Wie siehst du diese Zahlen vielleicht irgendwie einfach selber, weil du ja jetzt seit 12 Jahren dabei bist. Du hast jetzt wahrscheinlich schon alles gesehen. Ist das jetzt irgendwie einfach nur sozusagen nüchterne Akzeptanz, oder wie sieht man das aus der Geschäftsführerbrille?
Oder vor allen Dingen vielleicht auch noch da hinzugefügt, war das so 1:1 geplant und habt ihr das dann, ne, 2022 gesagt, okay, 2023 wollen wir genau das machen, ist es eingetreten, oder wäre es vielleicht sogar besser, schlechter gewesen?
Da muss ich direkt einhaken, da wurden fast alle Werte genauso vorhergesagt, wie sie jetzt. Also manchmal, es gibt wirklich Werte, die wurden um 1,5 Millionen irgendwie nicht getroffen, wo ich wirklich auch dachte, das ist verrückt, dass man das hinbekommt.
Naja, man muss aber dazu sagen, die Werte haben wir deswegen getroffen, weil wir vorher schon die Prognose auch nochmal erhöht haben. Das heißt, als wir die Prognose dann erhöht hatten, wussten wir schon relativ genau, wo das Jahr enden wird. Und wir haben, glaube ich, an der Börse eine Policy. Wir tun nur das Kommunizieren und konservativ planen, was wir später auch erreichen wollen.
Ja.
Ja, und dass wir nicht irgendwelche übertriebenen Erwartungen dann schüren, die wir nicht erfüllen. Das wollen wir nicht machen. Wenn ich mir diese Zahlen anschaue, das ist ja ein ganz nüchterner Wachstumskurs, der hier entsteht. Also wir wachsen ja jedes Jahr nicht um absurde 100%-Werte, sondern wir wachsen jedes Jahr irgendwie zwischen 10 und zwischen 25%, die wir uns da jedes Jahr nach vorne bewegen. Und davon ist ein ganz wesentlicher Teil organisches Wachstum, also dass die Userzahlen steigen, dass der Average Order Value steigt und dass die Retourenquoten ein bisschen zurückgehen. Das ist der Hintergrund. Die Zahlen historisch sagen gar nicht so viel aus, weil da kam die Fashionette rein und die Fashionette hat ja in der Vergangenheit Verluste produziert. Und die sind natürlich in diesen kombinierten Zahlen drin. Würdest du nackt nur die TPG betrachten, werden wir viel, viel höher in der Margin-Betrachtung. Der Kurswert oder der Börsenwert, das ist immer subjektiv. Ich kann ja keine Anlageempfehlung machen, würde ich auch nie tun. Ich persönlich finde ihn völlig unterbewertet.
Das habe ich mir gerade schon fast gedacht, als Moritz das gesagt hat und deine Blicke da kamen. Aber ja.
Nee, also wir sind unterbewertet aus meiner Sicht, weil der Punkt ist ganz simpel, wir sind neu an der Börse. Ja, die meisten, die verstehen unser Geschäftsmodell überhaupt nicht. Ja, wenn die so, okay, das ist irgendwas wie so Amazon, Was soll das jetzt? Ja, die verstehen überhaupt nicht, was wir tun. Und das ist auch gar nicht schlimm, weil ich denke, wir werden nach und nach mit sehr, sehr guten Zahlen überzeugen. Wir haben einen Geschäftsabschluss hingelegt im Mai und da haben die ersten Investoren gesagt, okay, jetzt verstehen wir langsam, was ihr da tut. Jetzt verstehen wir auch eure Prognose besser. Und so nach und nach entsteht da so ein Vertrauensverhältnis, glaube ich, auch bei vielen Investoren, die sagen, okay, jetzt ist das langsam greifbarer. Am Anfang war das für uns erstmal, da ist jemand, der da irgendwie viel zusammenkauft. Was ist der Plan dahinter? Aber diese Klammer und den Plan, den haben wir jetzt, glaube ich, sehr, sehr gut dargelegt. Wir haben am Kapitalmarkttag, den hatten wir gerade kürzlich, haben wir mehrere Stunden erklärt, wie wir M&A machen, wie wir Unternehmen bewerten und wie wir sie auch integrieren. Denn unterschreiben, kaufen kann man schnell. Aber die Integration und die Werthebung danach, das ist das Key Asset überhaupt, das beherrschen gar nicht so viele Unternehmen sehr gut. Und deswegen, ja, Aktie ist klar unterbewertet, das ist lächerlich, wo wir da stehen. Nein, wirklich, das ist wirklich lächerlich. Aber es macht doch nichts, weil ich bin Hauptaktionär, ich bleibe Hauptaktionär und ich werde die nächsten Jahre sicherlich Freude haben, diesen hoffentlich dann höheren Kursen weiter genüsslich zuzuschauen.
Aber man muss also natürlich sagen, okay, das ist jetzt wieder eine sehr rationale Betrachtung der Entwicklung, würde ich jetzt mal kurz nennen. Aber wenn man sich anguckt, wie das Marktumfeld ja eigentlich sozusagen von 22 zu 23 war und auch wie es jetzt gerade ist, ist die Stimmung ja eher, sage ich mal, jetzt, die ist jetzt nicht pessimistisch und okay, wir sind bald alle weg. Es ist aber jetzt eher sozusagen zurückhaltend und Wachstum, wenn wir jetzt irgendwie Wachstum plus minus null bleiben oder sowas, ist es auch okay. Hauptsache nicht stagnieren. Bei euch sieht das ja ganz Hauptsache anders
nicht
aus.
Zurück, kein Zurückschlag.
Ja, ja, da hast du schon recht. Also generell die man sagt immer diese Peer Groups, ne, wo stehen die Peer Groups, die sind schon sehr, sehr tief bewertet. Auch in Zalando, der Zalando macht ja einen guten Job in seiner Branche, die er da macht. Der ist auch auf dem Rekordtief fast, ne? Der ist bei 22 Euro die Aktie. Das ist fast der Ausgabekurs, wie als sie damals vor, weiß gar nicht, 2017 oder so an die Börse gegangen sind. Und seitdem sind sie ja viel weitergekommen. Aber das heißt, wir haben eine generell tiefe Bewertung. Die Zinsen sind sehr hoch. E-Commerce hat tendenziell geringe Margen. Deswegen bei hohen Zinsen und geringen Margen ist die Investorenpräferenz eine andere. Aber die Erfahrung sagt immer, irgendwann gibt es einen Rebound, ne? Irgendwann gibt es auch wieder eine Erholung von dieser Branche, wo gesagt wird, okay, das ist doch nicht verkehrt. Und in Corona gab es einen Peak. Der Peak ist dann sehr schnell ernüchternd gewesen. Die meisten hatten dann rückläufige oder stagnierende Umsätze in 23 gehabt. Und bei uns war es anders. Wir sind auch organisch sehr, sehr gut gewachsen in 23, weil wir eben in Nischen arbeiten, ja.
Ich finde das ein sehr spannendes Konzept und ich weiß nicht, ob du irgendwas dagegen hast, aber ich würde gerne noch so ein bisschen über deine persönliche Arbeitsweise
sprechen. Nee, wir müssen da noch ein, zwei Kleinigkeiten müssen wir noch rausziehen.
dann hau da raus.
Nee.
Ich meine, wir haben jetzt auch schon sehr viel gesprochen, deswegen, ja.
Sobald hier der Strich gezogen werden muss, ziehen wir den Strich, aber ich glaube, es gibt noch mega spannende Punkte, die wir wenigstens einmal anskizzieren müssen. Du hast es eben schon im ersten Teil so ein bisschen angebahnt, sage ich mal. Also M&A, Unternehmen identifizieren, die Sinn machen für die Plattform Group, die dann zu akquirieren und zu integrieren, ist ein maßgeblicher Bestandteil auch oder wird auch ein Bestandteil gewesen sein, wie ihr jetzt irgendwie beispielsweise lediglich Kundenwachstum hingelegt habt. Was sind das für Unternehmen, nach denen du suchst? Was sind das für Unternehmen, wie ihr die findet? Wie findet ihr für solche Unternehmen eine faire Bewertung? Man hat jetzt eben, ist glaube ich auch nicht immer gleich. Die Fashionit war irgendwie ein extrem unprofitables Kind, was irgendwie sozusagen ein bisschen mitgeschleppt wird. Ihr dreht es auf links. Wie findet man da irgendwie eine faire Bewertung, die halt irgendwie ein bisschen passt? Wonach suchst du, wenn du ein neues Unternehmen in die Plattform integrieren willst?
Also es ist sehr, sehr klar definiert. Wir haben Zielbranchen, in denen wir eintreten wollen oder indem wir hinzukaufen. Ja, sowas wie Maschinenhandel, Forstbedarf, Dentaltechnik, Luxusmode. Das sind ganz klare Zielbranchen, die wir spannend finden und da kaufen wir rein. Und wenn wir uns Unternehmen anschauen, wir kriegen jedes Jahr 1600 Unternehmen im letzten Jahr angeboten. Von den 1600 hast du ja so einen Trichter, wo du merkst, das passt da nicht, dann ist doch ein anderer Fokus. Bei ungefähr 90 bis 100 machen wir dann so eine Pre-Due Diligence, ja, und sagen, okay, kommt das in Frage? Und am Ende bleiben dann so im Durchschnitt irgendwas 5, 6, 8 Unternehmen, 9 Unternehmen dann stehen, die wir dann am Ende in einer Final DD geprüft haben und dann auch kaufen. Das sind nicht viele. Also dieser Trichter ist sehr, sehr eng gefasst. Was man dazu sagen muss, uns wurden auch viele Unternehmen schon vor 5 oder 6 Jahren angeboten. Nur die waren alle völlig überbewertet. Und ich meine, ich bin Familienunternehmer und wir denken langfristig und wir kaufen antizyklisch. Und deswegen haben wir vor 5, 6 Jahren gar nichts gekauft, weil der Preis einfach zu hoch war. Ja, wenn da jemand gesagt hat, er will Umsatz mal 3, dann haben wir gesagt, okay, absagen. Und eine Woche später war das Target verkauft. Und zwar mit Faktor 4 vom Umsatz. Ja, und diese absurden Bewertungsexzesse haben wir nie mitgemacht. Das hat uns auch nie interessiert, weil wir müssen nicht kaufen. Es gibt überhaupt keinen Zwang, dass wir Unternehmen kaufen müssen. Wir kaufen nur dann, wenn es strategisch sinnhaft ist, ja, wenn wir die Synergien heben können und wenn wir einen fairen Preis dafür auch bezahlen. Ja. Und das hat gut geklappt. Also wir haben eine sehr, sehr faire Bewertung aktuell. Es gibt kaum Käufer in dem Markt. Also wir sind häufig die einzigen Bieter, die überhaupt im E-Commerce gerade bieten und kaufen. Und das ist einmalig. Also ich weiß nicht, wie das in 5 Jahren aussieht. Wenn da wieder alle Faktor X mal Umsatz wollen, dann sind wir wieder raus. Dann kaufen wir nicht und dann wachsen organisch einfach gemütlich weiter. Aber wir sind da in der Situation gerade, dass wir sagen, diese Marktphase hat es noch nie im E-Commerce gegeben, seitdem ich dieses Business kenne, noch nie. Und deswegen nutzen wir diese Marktphase auch gerade und kaufen vielleicht dann auch mal ein größeres Target oder noch ein spannenderes Target, als wenn die Bewertungen zu hoch sind.
Aber gibt es dann da auch, wahrscheinlich wird es dir geben, 1, 2 Beispiele, wo du sagst, ey, da haben wir uns irgendwie überschätzt, da hat es gar nicht funktioniert und das ist dann mit dem Investment oder sowas voll den Bach runtergegangen?
Also toi, toi, toi. Ich habe ja früher im Konzern gelernt, wie M&A geht und was man auch nicht so gut machen kann. Und wir haben uns, als wir M&A aufgebaut haben, auch diese M&A und Post-Merger-Teams, die wir bei uns im Konzern haben, wir haben uns immer sehr, sehr stark mit der Empirie befasst. Also es gibt ja sehr, sehr gute Untersuchungen von Harvard Business Journal, von McKinsey und so weiter, die genau analysieren, welche S&P-Unternehmen, welche KMU-Unternehmen und so weiter haben welche Erfolge bei M&A erzielt und warum waren die erfolgreicher? Ja, und diese Frage, warum, die hat uns immer extrem beschäftigt. Und wenn du dir die Empirie liest, ja, und die Korrelationsanalysen dir anschaust, dann ist es relativ klar, was Erfolgsfaktoren waren, warum es funktioniert. Und wir haben versucht, das bestmöglich bei uns zu übertragen, ne, von der empirischen Seite auf uns, als eine Standalone-Group. Und ich glaube, da haben wir einen guten Job gemacht, das eben genau bei uns zu übertragen, damit wir diese Fehler nicht machen. Bei uns gab es auch schon mal ein Unternehmen, was 1, 2 Jahre keine guten Zahlen hatte. Das gab es auch. Wir haben zum Beispiel in Corona, wir sind ja in der Fahrradbranche aktiv. Alle sagen immer, Mensch, Herr Benner, das muss ja in Corona abgegangen sein wie sonst was. Dann sagen wir, nee, das Gegenteil war der Fall. Das war überhaupt nicht schön für uns in der Fahrradbranche, weil wir haben eine Plattform vorher gekauft. Die lief gut, ja, da waren wir zufrieden. Und dann kam Corona. Und mit dem ersten Lockdown haben alle Deutschen oder EU-Bürger angefangen, Fahrräder, E-Bikes sich zu kaufen. Warum, weiß ich nicht, aber weil es zu Hause war, ein Homeoffice hat, was auch immer. Auf jeden Fall haben alle Deutschen Fahrräder gekauft, ähnlich wie Toilettenpapier. Und das hat zur Folge gehabt, dass die Händler alle Produkte offline genommen haben, weil sie ausverkauft waren. Die waren ausverkauft. Und das ist für eine Plattform das Schlimmste, was es gibt. Ja, wenn du eine Plattform betreibst und die Händler haben keine Produkte mehr, dann tust du als Plattform in die Verlustzone rutschen. Das ist auch da passiert. Wir haben sofort im ersten Jahr 1 Million Verlust gefahren mit der Gesellschaft, weil wir gar nicht so schnell reagieren konnten, wie die Händler offline gegangen sind. Ja, das ist zum Glück eine ganz große Ausnahme. Es gibt ganz selten Situationen, wo eine absolute Warenknappheit entsteht im Handel. Das habe ich bis jetzt nur in der Automotive-Industrie einmal erlebt. Das macht die Firma Rolex regelmäßig, dass sie eine Knappheit entstehen lässt. Und sonst bei der Fahrradindustrie einmal. Aber sonst passiert das eigentlich nie.
Das heißt, es gab da dann auch keine anderen Investments, weil es halt so strategisch gut geplant war. Nö, also die, genau, die fehlgeschlagen sind. Da fehlte noch ein Teil vom Satz.
Genau, also wir haben absolut gute Ergebnisse, weil wir eben das Post-Merger-Management sehr, sehr tief machen. Wir kümmern uns um die Beteiligung, schauen, dass dieser Wert nach und nach entsteht und dass wir die Kosten eben auch sehr gering halten in der Beteiligung. Ja. Also ich sage das immer, wenn ich mir so manche Startups in Berlin anschaue und die erzählen mir, was für geile Büroräumlichkeiten sie auf der Friedrichstraße oder parallel davon haben und wie geil und hip und cool und dass sie noch einen Massageservice und irgendwas, Retreats finanzieren, da gucke ich ganz nüchtern auf die BWA und sage mir, okay, ne, wenn ihr für die Miete 20% eures Umsatzes zahlt, läuft hier alles schief. Ja, so brauchen wir gar nicht mal weiter diskutieren. Und diese Nüchternheit als Familienunternehmen zu sagen, interessiert uns nicht, was gerade hip und cool ist in der Branche, sondern wir tun nüchtern einfach als Unternehmer rational und nachhaltig handeln, das ist, glaube ich, ganz tief bei uns verankert. Deswegen interessieren uns, wie gesagt, auch die meisten Online-Konferenzen gar nicht so sehr, weil klar, wir machen E-Commerce, aber wir tun nicht nach den Philosophien des E-Commerce handeln und führen. Das machen wir nicht.
Ja, spannend.
Also ich könnte wahrscheinlich mindestens eine halbe Stunde weiter über die Plattform und sozusagen das System reden, aber wie Marvin es eben schon gesagt hat, wir wollen die Zeit nicht allzu hart überspannen. Es gibt glaube ich, noch einen extrem spannenden Baustein, den viele Leute wahrscheinlich gar nicht wissen und wo wir beide in der Recherche vorab auch jetzt nicht, also es hat uns einfach überrascht. Also das sind Sachen, die man nicht immer hört. Also du hast schon eine sehr besondere Herangehensweise an die Arbeit und du arbeitest extrem viel, aber das auch extrem gerne.
Da war noch keine Frage oder
eine Feststellung? Also, war eine Feststellung, aber einfach nur sozusagen, um das zu diskutieren. Du hast damit jetzt kein Problem oder sowas. Also jetzt, du musst jetzt nicht nach Berlin, du brauchst keine 4-Tage-Woche ins Homeoffice, willst du auch nicht. Du hast beispielsweise abends manchmal 2 Termine zum Abendessen. Also man merkt, wie durchgetaktet aufs Geschäft ausgelegt dein Tag ist. Wie siehst du das? Wie siehst du das selber?
Na gut, ich habe mir das ja selbst ausgesucht. Also würde ich jetzt die Haltung haben, ich brauche eine 4-Tage-Woche oder ich brauche jetzt irgendwie 4 Wochen Urlaub am Stück, dann würde ich den Job nicht machen. Aber das ist nicht so. Also ich habe mich schon für ein Leben entschieden, was sehr, sehr stark einer Pflichterfüllung auch gleichkommt. Aber das ist für mich eine positive Pflichterfüllung. Weil ich sag mal, jeder Bauernhof, der die letzten hunderte von Jahren vererbt worden ist, jeder Adliger, der sein Unternehmen oder seine Aktivitäten vererbt hat, da gab es auch jemanden, der das Erbe angetreten hat, der seine Pflicht erfüllt und das Bestmögliche macht. Und das ist ehrlicherweise auch mein Selbstverständnis, dass ich einfach versuche, das Bestmögliche aus diesem Erbe zu machen und das, was mir der liebe Gott gegeben hat, an Fähigkeiten da einzubringen. Und ich bin nicht so der Selbstverwirklichungstyp. Ich brauche nicht irgendwie alle paar Jahre irgendein Sabbatical, um mich selbst zu finden, sondern ich habe eine Aufgabe bekommen, die kam unerwartet durch den Tod von meinem Vater. Ich versuche sie bestmöglich umzusetzen und versuche bestmöglichst dann auch für die nächste Generation, die 6. Generation, dort einen guten Job zu machen. Und ja, ich arbeite viel. Also meine Assistentin beklagt sich öfter darüber, weil eine meiner Unarten ist es eben, dass wir sonntags früh arbeiten. Das heißt, wir gehen alle ins Büro, dann Assistentin und ich, und arbeiten dann morgens zwischen 4.30 Uhr und 12 Uhr. Ja, das heißt, dann können wir genau einen Arbeitstag hinzugewinnen. Und ab 12 sind wir dann bei unserer Familie, meine Assistentin bei ihrer, ich bei meiner. Und dann haben meine Kinder mich ab 12 am Sonntag. Und so können wir aber einen Arbeitstag wieder aufholen. Und das bringt mir unglaublich viel, weil am Sonntag ruft dich kaum einer an. Mittlerweile haben das aber auch viele Mitarbeiter gecheckt, dass ich da immer durcharbeite und komme dann auch ins Büro. Aber das stimmt auch, was du gerade sagst. Ich tue abends auch versuchen, dann immer 2-mal abends zu essen. Jetzt nicht immer mit einem Steak 2-mal, sondern Vorspeise, Hauptgang. Aber so kann ich eben 2 Termine gut kombinieren. Das mache ich schon gerne. Ich mache auch keinen Urlaub, weil ich brauche dieses Prinzip Urlaub bei mir gar nicht. Weil ich finde mein Unternehmerdasein, das, was ich da tue, so spannend. Warum soll ich mich davon erholen? Also diesen Bedarf, ich muss mich davon erholen, das habe ich nicht. Weil ich liebe das, was ich da gerade tue. Das macht mir wirklich Freude. Gibt auch mal Ärger, gibt mal einen Gerichtsprozess, was auch immer. Das ist immer nicht so schön, aber in Summe ist es cool und ich erlebe jeden Tag was Neues. Und deswegen gibt es bei mir in der Form diesen Urlaub, den viele machen, gibt es einfach nicht. Für meine Kinder ist das seltsam, weil die erzählen dann immer von Freunden, die im Urlaub waren. Meine Kinder machen dann mit den Schwiegereltern mal was, gemeinsam in Bayern oder so. Also das klappt aber ganz gut. Und sonst, ja, habe ein Hobby, ich gehe gerne auf die Jagd. Sehr, sehr traditionell konservativ, aber das stört mich nicht. Ja. Und das mache ich dann manchmal am Samstag. Ja.
Aber meinst du nicht, dass es so ein bisschen Abstand zu den Themen manchmal auch einfach ganz gut sein kann? Dass du sagst, okay, wenn ich jetzt hier eine Woche über nichts nachdenke oder zumindest probiere, das hinzubekommen, dass man dann nochmal irgendwie, ja, nicht mit neuer Energie, aber mit einem ganz anderen Blickwinkel vielleicht auf die Themen gucken kann?
Das ist richtig. Und deswegen, ich genieße es auch, wenn ich zum Beispiel mal bei einer Beteiligung im Ausland bin oder muss irgendwie Due Diligence selbst machen im Ausland. Da gewinne ich viele neue Erkenntnisse. Und abends, ich gehe jetzt nicht mit Kumpels dann einen trinken und komme dann irgendwie besoffen nach Hause, sondern das sind ja auch Sparringspartner, die ich brauche. Also ich schätze diesen Austausch unglaublich, dass ich einfach abends mit Leuten, auch mal beim Glas Primitivo, nachdenken kann, wie siehst denn du die Welt dort? Ne? Wie gehst denn du an das Problem ran? Und vor allem, wie steuerst du dein Unternehmen in der gleichen Situation gerade? Denn ich habe überwiegend Unternehmer in meinem Freundeskreis, mit denen ich Sachen diskutiere. Und diese Sparringspartner bringen mir super viel. Genau wie du sagst. Ja. Nur ich fahre eben dafür nicht in Urlaub.
Ja,
ich mache das eben dann eher abends direkt.
Das ist, glaube ich, auch ein sehr entscheidender Punkt. Du versuchst so tief, wie es geht, glaube ich, immer in der Materie des einzelnen Cases eigentlich drin zu sein. Also du hast gerade gesagt, dann fährst du irgendwo hin und machst die Due Diligence einfach selber mit. Aber man kann auch nachlesen, du bist ja eigentlich im Herzen auch so ein bisschen eigentlich techie, würde ich sagen. Also dein Herz schlägt ja auch, wie du hast es ja technisch irgendwie auch mitentwickelt. Wie versuchst du das irgendwie ranzugehen? Wie siehst du das, dass es wichtig ist, als Geschäftsführer auch einfach eine hohe Expertise sich versuchen aufzubauen in den einzelnen Bereichen, die halt kritisch sind für die Beteiligung?
Sagt man ja zum Beispiel dann auch über einen Elon Musk, der dann selber noch an den, zumindest in der Raketenentwicklung irgendwie teilweise mit drinsteckt oder sonstige Sachen auch so bei Neuralink mit den Chips da selber noch Gedanken reinsteckt und der jetzt nicht nur das Management dann Top-Level macht.
Ja. Elon Musk wäre übrigens die zweite Person, die ich gern zum Abendessen treffen würde. nein, also ich glaube schon, dass man immer das Detail verstehen muss. Und ich selbst, ich habe ja schon ein paar Verantwortungsbereiche, ich kann gar nicht mehr selbst in Details immer drinstehen, das geht gar nicht mehr. Das machen ja unsere Führungskräfte sehr gut. Dass diese Philosophie aber, dass man wirklich fachlich gute Menschen einstellt, die auch wirklich fachlich Ahnung haben, das ist ganz tief bei uns drin. Und ich kann das nur immer wiederholen bei Bewerbungsgesprächen. Ich habe schon so oft Bewerber vor meiner Nase gehabt, ne, wenn du die dann mal fragst, also wir haben massenhaft Bewerber im E-Commerce Marketing, ja, Online-Marketing. Ja, dann bin ich immer ganz entspannt und sage, komm, hier, lass uns mal in Google Ads Account reingehen, lass uns mal in die Keyword-Kampagne, in die Attribution reingehen. Dann gucken die mich an und sagen, das haben sie noch nie gemacht. Sag ich, ja, aber ist doch dein Job? Ja, nee, das haben immer Agenturen übernommen. Die haben mir dann so ein Power BI Dashboard mal rübergeschickt. Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Du tust seit 10 Jahren Marketing, Online-Marketing verantworten. Du weißt nicht, wie Google Ads im Backend aussieht und was eine Attribution ist. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Doch. Und die Gespräche sind dann sehr kurz, ne, weil das wirkt dann schnell auch beleidigend für die Leute, wenn ich sowas Genaues frage. Aber ich sage immer, wer sein Handwerk von der Pike nicht versteht, von der Pike auf nicht versteht, der sollte sich nicht bewerben. Der sollte vielleicht wirklich erstmal seine Faszination ausleben. Oder BWL-Leute. Ich frage oft BWL-Leute, haben Sie BWL studiert? Ja. Ne? Erzählen Sie mal, was ist denn eigentlich ein EBDA? Das ist eigentlich eine einfache Frage. Ja? Man muss jetzt auch keine Ableitung genau können, wie jetzt die Abschreibung für immaterielle Güter ist. Muss man nicht wissen. Aber einfach erklären wir, was ein EBDA ist.
Man müsste ja einfach nur die Buchstaben verstehen.
Ja, die Buchstaben verstehen. Und 70% der Menschen, die irgendwie sich für kaufmännische Berufe bewerben, die BWL studiert haben, können mit so einem Begriff nichts anfangen, gar nichts. Na, und dann frage ich immer, ist das eigentlich ernsthaft gemeint, dass Sie das mal studiert haben? Haben Sie schon mal die Bilanz gelesen? Haben Sie einen Geschäftsbericht in Ihrem Leben mal angeguckt, na, wenn Sie sich dafür bewerben? Ja, wir hatten 3 Bewerber Investor Relation gehabt. Na, das waren alles smarte Leute, die konnten perfekt Englisch, die konnten mir erklären, wie das KGV ist. Ja, aber dann wussten sie am Ende nicht, was ein EPS genau ist oder wie sich der EPS berechnet. Ja, gut, also nehmen Sie das bitte nicht übel, aber das funktioniert so nicht. Ja. Oder IFRS ist auch so ein Thema. Ich bin jetzt nicht der größte IFRS-Crack. Ja. Ich habe mir das so nebenbei ein bisschen autodidaktisch angeeignet. Ne, aber es gibt massenhaft Bewerber, die sich auf IFRS-Accountant bewerben. Ne, aber die einfachsten Fragen, ja, kriegen sie dann nicht mehr berechnet. Ja, wissen gar nicht, wie das aktiviert wird. Und das merke ich immer wieder. Es gibt so viele Leute, die geben einfach nur an, was können zu wollen, aber sie können es faktisch nicht.
Und da, also ich hätte im ersten Moment, als du es eben angebracht hast, schon eher gedacht, so, warum weiß der Chef, wie der Google Ads Account aufgebaut ist, so vom Ding her, ist ja auch schon
wahrscheinlich. Weil er das früher selbst gemacht hat.
Genau.
Ich habe früher selbst ja. SEO-Texte geschrieben, ich habe früher selbst die Kampagnen eingestellt, ich habe selbst früher für die ersten Online-Portale einfach genau gesagt, im Google Keyword Planner, ne, wie sind die Keywords, welche CPCs haben die, ne, und was muss wie geboten werden. Klar, heute gibt es Automax-Kampagnen, da sieht das ein bisschen anders aus, aber wenn du die Grundzüge nicht beherrschen tust, ja, wenn du nicht weißt, was ein Cookie-Prinzip ist, ja, dann kannst du Online-Marketing nicht beherrschen. Das kannst du nicht. Ja. Und leider gibt es davon 80% der Bewerber, die das nicht können.
Aber genau darauf wollte ich hinaus, dass man dann halt nochmal merkt, wo wahrscheinlich der Schlüssel zum Erfolg so ein bisschen herkommt. Ne, dass das halt sehr tiefgehendes Verständnis da ist und nicht irgendwie an der Oberfläche gekratzt wird.
Absolut. Ja. Du könntest ja auch dir sozusagen von der Person, die du einstellst, dann auch eine Agentur verkaufen lassen, die es ja damals so gut gemacht hat. Also man merkt viele Metriken da. Vielleicht letzte Frage, bevor wir dann zum Ende kommen. Wie sieht es so ein bisschen aus, Thema so aktuelle Trends? Also du hast gerade gesagt, du arbeitest sonntags von 4.30 Uhr. Das findest du heutzutage wahrscheinlich irgendwie hochgerechnet vielleicht in 5 oder 6 Unternehmen, wenn ich jetzt einfach mal so plakativ in den Raum stelle. Also in Berlin wird wahrscheinlich, sonntags wirst du da auf der Friedrichstraße im schönen Büro, wirst du da wahrscheinlich eher keinen treffen. Wie siehst du so die Entwicklungen wie 4-Tage-Woche, Homeoffice, dass sozusagen immer mehr Leute sozusagen mehr Freiheiten auch irgendwie so in Bezug auf die Arbeit haben wollen? Ist das was, wo du sagst, das ist absoluter Humbug oder wie gehst du das Thema an? Wird bei euch ja nicht unentscheidend sein.
Naja, also erstmal ist es ja für jeden selbst eine eigene Entscheidung. Na, jeder Mensch muss ja für sich selbst überlegen, was er gerne möchte. Und da gibt es ja kein falsch oder richtig. Na, jeder muss für sich sagen, das ist der Weg, den ich gerne will. Ich setze dort eine Priorität und das steht jedem Menschen zu. Ich glaube, wenn man einmal auf Europa blickt und auf andere Kontinente schaut, wir sind einfach völlig irrelevant geworden. Also die Weltpolitik entsteht heutzutage in China, in Indien, USA sowieso und niemand interessiert sich für das, was wir in Deutschland machen und in Europa machen. Und wenn wir schauen, dass wir hier in Deutschland eine 4-Tage-Woche diskutieren, was ökonomisch betrachtet ein absoluter Unsinn ist, ja, sondern das Gleiche, dann sehen wir, dass gleichzeitig in Indien die Forderung nach einer 60-Stunden-Woche aufwärts ist. ja, und faktisch auch so viel gearbeitet wird. Und was mich noch mehr erschreckt, ist, dass Unternehmen wie Stihl mittlerweile sagen, Kettensägenhersteller, dass sie sagen, in der Schweiz können wir wieder günstiger produzieren als in Deutschland, weil einfach hier die Bürokratie und die effektive Arbeitszeit so gering ist, ja, dass das einfach unter jeglichem Niveau innerhalb der EU liegt. Ja. Und deswegen sind wir auch auf diesen Rang des kranken Mannes wieder gerutscht in Europa. Damals kam ein Schröder und hat das Ding wieder etwas gedreht. Ja, und dieser Schröder 2, wer auch immer das sein mag, der fehlt uns leider derzeit. Und deswegen macht mich das innerlich schon traurig, wie sich das Land hier in Deutschland entwickelt, wie die Regierung das auch wirklich vermasselt. Anders kann man das nicht mehr da sagen. Und würde mir wünschen, dass wieder mehr Leistung und wieder mehr Performance im Mittelgrund steht, dass man einfach dort hier die Unternehmen, aber auch wirklich die Gesamtentwicklung in Deutschland nach vorne bringt. Denn wenn die Unternehmen nicht mehr investieren, wenn die Unternehmen sich nach und nach zurückziehen und ihre Industriestandorte woanders aufbauen, dann hat auch die Politik irgendwann ein Problem, weil sie weniger einnimmt und dann leiden alle darunter. Und deswegen ist das für mich so ein kleiner Appell, wieder Richtung mehr Leistungsfähigkeit zu denken. Denn wenn alle Wohlstand haben, wird man schnell satt. Und in Deutschland waren wir jetzt zu lange viel zu satt.
Ich glaube, das kann man genauso stehen lassen. Dann lass uns doch zum Abschluss des Podcasts zur zweiten von zwei Fragen kommen, die wir jedem Gast stellen. Und das ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast, wenn du das so auf einen Punkt nailen kannst, quasi, also runterbrechen kannst?
Weil ich sagen muss, ich kann hier wahrscheinlich irgendwie jetzt schon 4 oder 5 Sachen direkt aus dem Gespräch mit ihm, wo ich einfach sage, okay, hey, krass, das wusste ich vorher alles einfach gar nicht. Deswegen bin gespannt, was Dominiks eines Wort Satzes ist.
Bester Ratschlag war im Nachhinein immer just do it. Also einfach so sagen, bevor du Businesspläne über Jahre lang strickst und so viele Feedbacks einholst und Entity-Strukturen, Gesellschaftsstrukturen aufbaust, just do it, probier einfach aus, mach ein MPV, also ein einfaches Produkt, das gerade so marktfähig ist und test es einfach. Das war der beste Ratschlag und daran haben wir uns immer gehalten. Wenn mal was schief geht, ist es nicht schlimm. Ja, dreht sich die Welt weiter, aber bevor man 1000 Mal Loops dreht und immer wieder neu nachdenkt, just do it.
Ja, haben wir auch gemerkt, einfach so schnell wie es geht in die Umsetzung gehen, bringt eigentlich am meisten und du lernst halt auch so für das Produkt, was du anbietest, eigentlich immer am schnellsten was, anstatt jetzt irgendwie dann noch den schönsten Finanzierungsplan zu machen, wenn du einfach auch sozusagen in die Umsetzung gehen kannst.
Ja, und mit den Kunden dann darüber zu sprechen, was die dann auch wirklich haben wollen, da strategisch reinzugehen. Sehr cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier vorbeizukommen in Köln. Ja, ich würde sagen, das war eine sehr coole Folge. Vielleicht schaffen wir es dann nächstes Jahr nochmal ein kleines Update zu machen, je nachdem, wie ihr dann sozusagen bis dahin aufgestellt seid. Aber für heute würde ich erstmal sagen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke.
Same, also beeindruckend, wie viele Ebenen du irgendwie auf einem Standpunkt verstehst, also sei es politisch, aber irgendwie auch dann in den einzelnen Beteiligungen, aber auch irgendwie sozusagen historisch das alles zusammenfügen kannst. Vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, dass du heute hier warst. Deswegen auch von mir vielen, vielen Dank und alles Gute, bis bald.
Ciao, ciao.